LED. So ist der Predigt ausgeschrieben gewesen. LED. Was ist so eine LED-Lampe? Und wir übersetzen es heute mit Licht erhält Dunkelheit. LED. Ich muss euch zuerst mal kurz eine Geschichte erzählen. Es geht um so eine Lampe. Nicht genau die. Als wir vor gut 35 Jahren damals nach Peru gekommen sind, in die Mission, haben wir das Haus übernommen von Vorgängermissionaren. Und die haben aus der Schweiz so Lampen importiert. Nicht genau solche, sondern es war mehr so mit Furnierholz, der Lampenschirm. Und das ist dort in der Wohnung gegangen. Und dann haben wir Gäste aus unserem Quartier, wo wir gewohnt haben, in den Bergen von Peru, in den Anden. Und das Quartier war ein Quartier, eher ein armes Quartier, ein Teil noch gar kein Strom. Bei einem anderen Teil des Quartiers ist gerade vor kurzem erst der Strom installiert worden. Und dann haben wir Gäste und dann hat jemand von denen zuerst einfach mal die Lampe angestaunt, eben mit dem da, und hat gefragt, für was habt ihr das hier ums Licht herum? Normalerweise sind all die Glühbirnen einfach als Glühbirnen gehangen und nicht irgend so etwas drumherum. Sind ihr denn nicht froh, dass ihr jetzt Strom habt? Warum macht ihr etwas ums Licht herum? Auf das komme ich später nochmal zurück in dieser Predigt. Wir steigen ein mit einem ganz bekannten Text aus dem Buch Jesaja. Ich lese Jesaja 9, 1 und 2. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für die, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du schenkst ihnen große Freude. Darum jubeln sie laut. Und das ist ein Text, der hunderte von Jahren vor Christus geschrieben worden ist. Im Matthäusevangelium wird er dann auf Christus bezogen. Ich lese aus Matthäus 4, Vers 16 folgende, und es wird genau gleich tönen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, und für alle, die im finsteren Land des Todes wohnen, leuchtet ein Licht auf. Von da an verkündete Jesus seine Botschaft, ändert euer Leben, Gott will jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Das ist Adventsbotschaft. Licht erhält nicht das Licht, sondern Licht erhält die Dunkelheit. Und im Buch Jesaja folgt auf der Text die berühmte Aussage, die auch ganz grossartig vertont worden ist von Georg Friedrich Händel in seinem Messias. Ich denke, manchmal wird das gerade im Ohr tönen, wenn wir es jetzt lesen. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft kommt auf seine Schulter und er wird genannt Wunderrat. Starker Gott, ewig Vater, Friedefürst, Jesaja 9, Vers 6. Die Gottesnamen oder die Beschreibungen von Gott bedeuten mir viel. Wunderrat, der noch mehr Möglichkeiten hat, als wir haben. Starker Gott, dem, wo alles möglich ist. Ewig Vater, der, der unsere Zeitdimension sprengt und ewig Vater ist für uns. Und Friedefürst, der, der Versöhnung bringt. Die vier Gottesnamen habe ich auch schon manchmal gelesen in schwierigen Momenten vom Leben. Laut mir und anderen vorgelesen, einfach zum Halt geben. Da ist viel Kraft drin. Christus ist der, der die Dunkelheit erhält. Er kommt dorthin, was dunkel ist. Was in der Welt dunkel ist, was aber auch in meinem ganz persönlichen Leben dunkel ist. Ihr kennt ja die Weihnachtsgeschichte. Und ihr wisst, Maria und Josef sind unterwegs gewesen, nach Bethlehem gekommen. Und dann haben sie keinen Platz gefunden in den Herbergen. Dort sind so helle Häuser gewesen, erleuchtete Häuser, Herbergen. Und sie haben keinen Platz gefunden in diesen hellen, beleuchteten Herbergen. Und dann ist er noch jemand anders, ganz noch jemand anders geboren worden. Im Stall, im dunklen Stall, bei den Tieren. Und dort will er hin. Auch in unserem Leben. Im dunklen Stall, im düsteren Stall, nicht in meinem beleuchteten Salon. Er kommt dort in mein Leben, was eben dunkler ist. Dunkel ist, Licht erhält, die Dunkelheit. Dort will er hin. Dann wird es hell im Stall. Und das ist das Besondere an dieser Botschaft. Nicht ich muss zuerst den Stall putzen, damit er zu mir kommt und dann bei mir daheim ist. Das nein, nur manchmal. Wir müssen zuerst gut sein und perfekt und alles in Ordnung, dass er kommt. Nicht ich muss zuerst den Stall putzen, damit er zu mir kommt und bei mir daheim ist. Er macht durch sie mein Stall hell, damit ich zu mir komme und bei ihm daheim bin. Durch das er kommt, macht er mein Stall hell, damit ich zu mir komme und bei ihm daheim bin. Das ist Licht erleuchtet oder macht hell die Dunkelheit. Unsere stolzen Herbergen, das ist die Oberfläche von unserem Leben. Es kann nämlich gut sein, dass damals der Stall gar nicht weit aus auf dem Feld war, sondern so unten in einem Haus. Manchmal ist ein Stall unter dem Haus, wir wissen es nicht genau. Es gibt verschiedene Varianten, wie es gewesen sein kann. Auf jeden Fall, die stolzen Herberge, die beleuchteten Räume, ja, die haben wir ja alle irgendwie, das ist die Oberfläche von unserem Leben. Unter der Oberfläche ist dann unser Stall, so im Untergeschoss sozusagen, oder halt weit draussen nebendran, wo auch immer. Dort bei unserem Mist kehrt er gern ein. Dort ist er wohl bei uns, weil er uns dort eigentlich am echtesten begegnen kann. Und er ist schon eingekehrt, dort im Stall, bei seiner Geburt. Dort, wo wir nicht mehr ein- noch auswissen, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, dort kehrt er ein. Dort, wo der Mist von den anderen auch uns in die Nase steigt. Nicht nur der eigene. Wo wir auch unter dem leiden. Aber auch dort, was vielleicht wegen einer Krankheit dunkel geworden ist in meinem Leben. Und nicht mehr hell erleuchtet wie vorher. Oder dort, wo wir in Trauer sind, weil wir einen lieben Menschen verloren haben und es darum dunkel geworden ist. Auch dort findet er uns, gerade in dieser Dunkelheit. Und will die wieder hell machen. An dem, und da lese ich Karl Barth, Zitat: an diesem dunklen Ort ist er mit und bei uns. Und wir sind mit und bei ihm. An diesem dunklen Ort ist er mit und bei uns und wir sind mit und bei ihm. Ich habe mich dann gefragt, wer lebt alles so im Dunkeln? Für wer leuchtet das Licht auf? Für wer bricht das Reich von Gott an? Jesus macht in der Bergpredigt ziemlich klar, um wer es geht. Bei der ersten Aussage in der Bergpredigt: Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also gemeint sind nicht die geistig Armen, die vielleicht nicht mehr eine tieferen IQ oder so, sondern die geistlich Armen. Wer ist da selig oder wortwörtlich überglücklich vor Gott? um wer geht es? Mit dieser Aussage oder der Interpretation zur Seligpreisung folge ich übrigens dem Dieter Kemmler. Das ist gut, zwischen ihnen auch an ihn zu denken, auch im Spital ist. Und er hat uns gerade mal in der Kleingruppe da ganz schön die Augen geöffnet für Aspekte von dem. Selig sind, überglücklich sind die geistlich Armen. Wer ist gemeint? Es geht um die geistlich Bettelarmen. Die, die nämlich nichts zu bieten haben an schöner Religiosität. Die, die damals als die Unreinen oder die, die nicht von Gott kommen können, die nicht genug daraus kommen im Glauben, die nicht fromm genug sind, die am Rand aussen, all die sind gemeint gewesen. Die aber nichts zu bieten haben. So wie zum Beispiel später dann der Petrus, nachdem er dreimal gesagt hat, er kenne Jesus nicht. Da war er richtig geistlich arm gewesen. So. Etwa so können wir uns das vorstellen, was geistlich arm bedeutet. In der Seligpreisung geht es weiter und dort wird die Frage beantwortet, wer alles geistlich bettelarm ist vor Gott. Nämlich die Trauernden, gerade dann, wenn sie Gott nicht mehr können verstehen. Sie werden tröstet werden. Die, die häufig zu kurz kommen, wer Hunger und Durst hat nach Gerechtigkeit, wer Unrecht erfahren hat. Also all die, die gerade nicht als Starke und als Gläubige angeschaut werden. Dazu möchte ich euch eine kurze Begegnung schildern, ein Erlebnis, das ich gerade vor etwa 6 Wochen hatte und das mir ziemlich eingefahren ist. Es war eine Begegnung vor 6 Wochen. Da hatte ich ein berufliches Mittagessen mit einer Pfarrerin, die viel Verantwortung hat in einer Kantonalkirche. Nicht vom Kantonalgau, von einem anderen Kanton ist es. Sie lebt ihren Glauben mit grossem Engagement und sie bezeichnet sich selber als liberale Pfarrerin. Ihr Verhältnis zu Christen aus Freikirchen ist ziemlich trübt. Oder vielleicht sogar ein gebrochenes Verhältnis, müsste man sagen. Wir hatten ein offenes und respektvolles Gespräch, auch sehr persönlich von dort her, ist geöffnet im Gespräch. Und sie hat mir dann ein Erlebnis erzählt. Sie hat gesagt, weisst, ich bin mal an einem Allianz-Anlass gewesen. Wir haben miteinander etwas vorbereitet, gemeinsamen Gottesdienst. Und dann hat jemand gesagt zu mir, ja, in der und der Gemeinde hat es eben auch einen gläubigen Pfarrer. Ich bin zuerst gar nicht rausgekommen, was er meint. Ja, wie meinst du das? Und er hat dann gesagt, ja, es gibt so viele ungläubige Pfarrer und dort ist eben ein gläubiger Pfarrer. Die Pfarrerin war so verletzt gewesen durch die Aussage. Durch die, ja, einfach so unvorsichtig, so plätsch raus. Aussage. Sie war so verletzt gewesen, dass sie durch das Verurteilen von anderen Kollegen von ihr oder von ihr selber, auch in, ohne dass der das gewusst hat natürlich, dass sie sich als liberale Pfarrerin versteht, dass sie von dort her auf die Distanz gegangen ist zu Freikirchen. Und mir ist schmerzhaft bewusst worden, wo wir uns besser fühlen als andere Christen, uns vielleicht sogar als echtere Christen fühlen, da verhüllen wir das Licht. Da wird unser Lampenschirm plötzlich dicht. Bis jemand kommt und fragt, warum machst du das eigentlich ums Licht herum, um die Glühbirnen herum? Wo wir verurteilen tun, ausgrenzen tun. Wo wir den Glauben von einer suchenden Person oder von einem Nicht-Kirchgänger oder wo wir andersgläubige als Ungläubige anschauen. oder als Papierchristen bezeichnen oder gar als Nichtchristen beurteilen. Natürlich, es gibt Menschen, die selber von sich sagen, sie seien nicht Christen. Dann ist der Fall auch klar, dann dürfen wir das ja auch sagen. Aber wie sehen wir ihn ins Leben von jemandem, der vielleicht ganz im stillen Kämmerchen seinen Glauben lebt oder vielleicht sein Kalenderblatt abreißt jeden Tag und Losung liest und das mit Gott seinen Glauben lebt? Wir können manchmal, ohne dass wir es wollen, in den Fußstapfen der Pharisäer unterwegs sein. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir, wie geistlich arm wir selber sind. Wenn wir richten, verurteilen, wenn wir dicke Lampenschirme sind, unsere Lampenschirme passen vielleicht ins gemütliche Ambiente von einer frommen Insidergruppe, aber sie verdunkeln das Licht. Wenn uns das bewusst wird, erkennen wir uns selber als geistlich Arme. Erkennen wir uns manchmal zwischen ihnen als geistlich Arme? Dann ist gut. Dann bitten wir jetzt im Advent, nämlich als geistlich Arme, dein Reich komme. Und dann kann er genau dort hinkommen in unser Leben, wo er am liebsten hinkommt. Dort, wo es dunkel ist. Dort, wo Veränderung kann geschehen. Dort, wo Licht eindringen kann. Das ist der Höhepunkt der Seligpreisungen. Dass er durch uns will Licht sein, dass wir einen Beitrag leisten können. Selig sind die Frieden schaffen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Das ist unser Dienst. Der Dienst von der Versöhnung, der Dienst vom Licht in die Welt raus. Der Dienst von der Friedensstifter. Andere nicht verurteilen, sondern andere freisprechen. Licht in ihr Leben bringen. Andere die Gnade von Gott zusprechen. Andere nichts nachtragen, denn nachtragen, das ist so anstrengend und belastend. Andere freisprechen. Christus will zu denen, was manchmal dunkel ist. Christus will zu den Trauernden, zu denen, die nicht oder nicht mehr glauben können. Zu denen, die Zweifel haben. Zu denen, die versagt haben. Zu all denen will Christus. Er will nicht nur hin, er geht hin, er ist dort, er ist da. Das sind die Seligen, das sind die Orte, wo Christus täglich neu auf die Erde kommt, wo geistliche Armut herrscht, wo Zweifel aufkommen, wo Trauer wirkt, wo nach Gerechtigkeit geschrauen wird. Da bricht das Reich von Gott auf. Gerade in denen, wo Gott noch nicht oder nicht mehr begriffen, da kommt das Licht ins Dunkle hinein. Bei denen, die nichts zu bieten haben, da kommt das Licht rein. Bei denen, die nichts mehr zu bieten haben, kein Glauben, keine Kraft, keine Worte, schon gar keine frommen Worte. Schauen wir ins Leben von Jesus. Wir haben gerade in der Kleingruppe den Text von der Ehebrecherin gelesen, die hat gesteinigt werden sollen. Dort ist Jesus an der Seite gestanden, bei dieser Frau. Zachäus ist so eine Geschichte. Samaritanerin am Brunnen. Überall dort ist er dazugekommen. Weil wir Menschen nicht schon den Eindruck haben, sich alles klar. Der Petrus, wie ich schon gesagt habe, nachdem er Jesus verleumdet hat. Dann passiert es wie damals im Stall. Das Licht, das Wort wird geboren. Jesus Christus wird geboren. In die Dunkelheit hinein. Das Reich von Gott ist da bei dir, du Trauernde, du Armselige, du Verzweifelte. Da ist das Licht. Licht erhält Dunkelheit und das wirkt ansteckend. Wenn Licht mit Dunkelheit erhält hat, dann wird die plötzlich selber zum Licht. Da innen ist sie ja, die Birne. Und das ist das Programm vom neuen Reich von Gott, dass wir dürfen Licht werden. Sein Reich fängt dort an, wo das Licht in die Dunkelheit gekommen ist. Und die Dunkelheit hätte es nicht auslöschen können. Die Dunkelheit konnte es nicht verschlucken, wie es in einer Übersetzung heisst. Nochmal zurück zum Lampenschirm und zurück zur Frage, seid ihr nicht froh, dass ihr Strom habt? Seid ihr nicht froh, dass ihr Strom habt? Im Jesaja gibt es eine andere, ganz starke Stelle zum Thema Licht, wo in Dunkelheit hineinkommt. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Jesaja 58, 8 und 9a. Natürlich müssen wir uns fragen, in welchem Zusammenhang steht die Stelle in der Bibel. Das ist ja immer wichtig, den Zusammenhang auch anzuschauen, um richtig zu verstehen, was gemeint ist. Was geht dem dann voraus, dem dann wird dein Licht hervorbrechen. Ich muss jetzt gerade noch das lesen, was vorne dran steht. Das passt nämlich so. Es macht zuerst klar, um was es geht. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr nicht esst und nicht trinkt, euren Kopf hängen lässt und euch im Trauerschurz in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln eurer Brüder. Nehmt das drückende Joch von ihrem Hals. Macht jeder Unterdrückung ein Ende. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose in euer Haus. Kleidet den, der nichts anzuziehen hat. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Das ist der Zusammenhang. Jesus setzt während seinem Wirken Jesaja 58 in Praxis um. Genau das macht er. Genau das, was da in der Prophetie beschrieben ist. Und wir sind berufen, im Licht zu leben und auch Licht zu sein. Wenn wir Jesus in unserem dunklen Stall empfangen, nimmt er uns mit in einen Prozess, der nicht bei unserem eigenen Seelenheil stehen bleibt, sondern Licht in die Welt bringt. Bin ich froh, dass ich Strom habe? Stand ihr schon unter Strom? Ist das schon passiert da? Ja. Stand ihr schon unter Strom? Oder drei vor allem noch um mein eigenes Glaubensleben? Ich vergleiche es mal mit einer Beziehung. Am Anfang geht es darum, zu klären, wer gern hat. Liebt sie mich echt überhaupt? Hat sie mich gern? Will er mich überhaupt? Nicht ganz sicher. Wie muss ich mich verhalten, damit er mich gern hat? Damit sie mich gern hat? Wie muss ich mich verhalten, damit Beziehung hebt? Natürlich auch in Krisenzeiten von einer Beziehung kommen solche Fragen wieder auf. Aber wenn die Fragen erst einmal geklärt sind, kann die Beziehung anfangen, gegen aussen wirken, Tragfähigkeit entwickeln, Ruhe ausstrahlen. Und in der Beziehung zu Gott geht es eigentlich ganz ähnlich. Es geht ums Gleiche. Und weil von der Seite von Gott her die Beziehung zu uns geklärt ist, ja, er will dich wirklich. Ja, er liebt dich wirklich. Das ist geklärt. Darum kannst du nicht ein Leben lang um die Frage gehen, wie ich mich verhalten muss, damit er mich liebt. Das sind Fragen von der Anfang von einer Beziehung oder von Krisenzeiten in einer Beziehung. Die dürfen wir stellen. Aber irgendwann kann es auch klar werden, er liebt dich wirklich. Dann ist das gar nicht mehr so das Hauptthema. Eigentlich auch nicht das Thema, wie ich ihm beweisen kann, dass ich ihn gern habe. Natürlich bereichert ein Liebeszeichen den Alltag und das darf weitergehen. Aber es ist nicht die Hauptfrage, wie kann ich das jetzt beweisen? Im Reich von Gott, im Licht von Gott zu leben, bedeutet, aus der unverbrüchlichen Sicherheit heraus, dass es so ist, dass die Liebe hebt, dass er mich liebt, dass Gott uns liebt. Aus dieser Sicherheit heraus leben zu können. Und dann wenden sich die Gedanken immer mehr der Lebensaufgabe zu, die aus dieser Beziehung heraus, auf der Basis dieser Beziehung möglich werden. Dann muss es gar nicht immer um Beziehung gehen, sondern um Lebensaufgaben, die durch die Beziehung ermöglicht werden. Welche Lebensaufgaben? Zuerst einmal Licht sein. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Wir haben letzten Sonntag von der Petra aus unserer Gemeinde gehört, die unermüdlich Briefe an verfolgte Christen schreibt und ihnen so zeigt, dass jemand an sie denkt. Licht sein, das ist Licht. Oder Alex und Elsbeth, die hier sitzen, vor einer Woche haben sie ihre Nachbarn um 3 am Morgen nach Zürich auf den Flugplatz gefahren, weil dort kein Zug gefahren ist. Das ist Nachbarschaftshilfe. Das ist Lichtsein. Das sind handfeste Liebeszeichen. Lichtsein, das geht über mein persönliches Geborgensein bei Gott weit raus. Die Jesaja-Stelle, die wir heute miteinander anschauen, machen den Zusammenhang unmissverständlich klar. Bei Jesaja 58 geht noch voran. Löst die Fesseln eurer Brüder, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, macht jeder Unterdrückung ein Ende. Das ist jetzt ein bisschen heavy. Was können wir unternehmen, um der Unterdrückung von Menschen ein Ende zu machen? Ist das nicht ein bisschen weiter weg von uns? Zu dieser Frage ist mir gerade vor 2 Wochen die Augen geöffnet worden. Ich habe verschiedene Augenöffner in letzter Zeit. Vor 2 Wochen, am Samstag, 23. November, hat in Aarau die Stopp-Armut-Konferenz stattgefunden. Leider gerade parallel zur meiner Konferenz. Aber ich bin dort gesehen, der Stopp-Armut-Konferenz. Über 400 engagierte Christen aus der ganzen Schweiz haben sich getroffen, und in der Berufsschule. Bis vor 2 Wochen war mir nicht bewusst gewesen, dass die Schweiz als zentrale Dreischiebe dient für den weltweiten Handel mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen. Konkret, 50% vom weltweiten Getreidehandel, 40% vom Zuckerhandel, das können wir noch auf der Folie gerade mitschauen, 30% vom Gackohandel, 25% vom Baumwollhandel läuft über Schweizer Firmen, über die Schweiz. Die Schweiz gilt als eine der weltweit grössten Handelsdreischieben, auch wenn die Produkte physisch nicht über die Schweiz verkehren dürfen. Was geht das uns an? Warum rede ich jetzt darüber? Es geht ja ums Lichtsein. Mir ist bewusst worden, dass wir sowohl als Einzelne als auch als Nation mitverantwortlich sind, dass zum Beispiel Zwangs- und Kinderarbeit ein Ende haben müssen. Kinderarbeit, es geht immer noch um, die Zahl ist von 2018, also vom letzten Jahr, um weltweit 108 Millionen Kinder, die gezwungen werden, zum Kinderarbeit zu leisten. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, also geht es mir auch etwas an. Alle uns geht es etwas an. Eine Möglichkeit, was ich tun kann, ich will mich engagieren für die Konzernverantwortungsinitiative, über die wir nächstes Jahr werden abstimmen. Kompliziertes Wort, Konzernverantwortung, aber es geht darum, dass Grosskonzerne dafür verantwortlich gemacht werden, wenn sie in Unternehmen investieren, wo Menschen ausbeuten und Kinderarbeit zulassen. Da kann man, finde ich, etwas beitragen. Die Schweizer Gesetzgebung hat bezüglich Rohstoffhandel wie in keinem anderen Bereich weltweiten Einfluss. Für mich ist mir das klar geworden. Am Anfang der Predigt ist Jesaja 9, 1-2 gestanden. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für die, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du schenkst ihnen große Freude. Darum jubeln sie laut und der Text geht denn so weiter. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Man kann nicht den Text einfach nicht aus dem Zusammenhang herauslösen. Sie stehen in diesen Zusammenhang, die Jesaja-Text. Zusammenhang von der Befreiung, von dem, was Gott will wirken. Wie und wo wir für andere Menschen Licht sind, das kann ganz verschieden aussehen. Ein treues Engagement hier im Bunker, das ist Licht sein. Das Gebet im stillen Kämmerle, ein politisches Engagement, ein treuer Einsatz für alt werdende Eltern, Betreuen von Kindern, Jungschi- und Kiwi-Programm durchführen, im Hintergrund so einen Gottesdienst vorbereiten, Musik machen, Einsatz für verfolgte Christen, Nachbarschaftshilfe. All das sind Zeichen, dass ihr unter Strom steht, dass euer Licht brennt. Das sind helle Adventskerzen in die Welt hinein, besonders dort, wo sie dunkel ist. Kerzen, die verkünden, Licht erhält Dunkelheit. Letzte Woche in der Predigt hat Karin Harry betont, die Worte von Jesus bringen Licht in unser Leben. Das stimmt wirklich. Die Worte von Jesus bringen Licht in unser Leben. Und ich ergänze jetzt einfach noch, und in das Leben der Menschen um uns herum, wenn wir Licht sind. Nehmt das doch einfach noch dazu, zu dem Merksatz von der letzten Woche. Die Worte von Jesus bringen Licht in unser Leben und in das Leben der Menschen um uns herum. Ich fasse zusammen. Erstens, LED, Licht erleuchtet Dunkelheit. Jesus macht mich stallhell, damit ich zu mir komme und bei ihm daheim bin. Zweitens, selig sind die geistlich Armen. Selig, die Frieden stiften. Unseren Auftrag ist, Frieden in die Welt zu bringen. Nicht zu verurteilen, Frieden zu stiften. Er ist gerade dort, wo Menschen, wo wir selber am Zweifeln sind, wo nicht alles klar ist. Gerade dann ist er bei uns. Drittens, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Unseren Auftrag, unsere Lebensaufgabe, ist Licht zu ziehen in der Welt, im ganz kleinen Rahmen, um uns herum und vielleicht auch im erweiterten gesellschaftlichen Rahmen. Das Anknipsen von einer LED-Lampe, da, täglich machen wir das x-mal. Das Anknipsen von einer Lampe erinnert uns daran, Licht erhält Dunkelheit. Und wir können uns jeden Tag ein paar Mal daran erinnern, was unser Auftrag ist, wenn wir so eine Lampe anknipsen dürfen. Und wenn wir unter Strom stehen, gilt auch für uns, Licht erhält Dunkelheit. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, hilf uns, Licht zu sein. Danke kommst du in unsere Dunkelheit. Danke bist du gekommen in die Dunkelheit der Welt. Und danke kommst du jeden Tag neu, wenn wir das wollen, in unsere Dunkelheit. Lass uns Licht werden. Lass uns hell sein in dieser Welt. Danke, Vater. Leuchtest du mit deinem Heiligen Geist in unser Leben hinein und durch unser Leben in die Welt hinein. Dir sagt er. Amen.